Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Muslimisches Leben ist in Deutschland seit vielen Jahren präsent, das allerdings in unterschiedlicher Weise. Und ausgerechnet in Bayern gibt es eine islamische Gemeinde, die als besonders vorbildhaft gilt. Dort war heute sogar der Bundespräsident zu Besuch und wir berichten darüber gleich. Besuch hatte der öffentliche Nahverkehr auch in Hannover an diesem Wochenende, nämlich in ganz großer Zahl. Einen Tag lang durfte man diesen öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. Prompt gab es 60% mehr Fahrgäste. Aber es wird auch wieder vermehrt die Frage diskutiert, ob so ein System dauerhaft finanzierbar und umsetzbar ist. Und wir gehen nach Sachsen. Auch dort steht seit gestern, ähnlich wie in Brandenburg, eine Kenia-Koalition, bestehend aus CDU, SPD und Grünen. Und wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, welche Zukunft dieser Koalitionsvertrag mit sich bringen könnte. Der Islam gehört zu Deutschland. Diesen Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff kennt man hierzulande wahrscheinlich breit. Und er sorgt weiterhin für teilweise große Diskussionen hierzulande, bei denen wiederum häufig die Frage im Vordergrund steht, welcher Islam zu Deutschland gehört bzw. gehören soll. In Penzberg in Oberbayern wird ein ausdrücklich liberaler Islam praktiziert in mehrfacher Hinsicht. Deren Gemeinde hatte heute politischen Besuch von höchster Stelle bekommen, nämlich vom amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Für uns hat Tillmann Kleinjung diesen Besuch beobachtet. Herr Kleinjung, gehört für den Bundespräsidenten, den amtierenden, auch der Islam zu Deutschland?
Ja, ich glaube, dass für den amtierenden Bundespräsidenten auch der Islam zu Deutschland gehört, wenn er so praktiziert und gelebt wird wie hier in Penzberg. Man kann das schon sagen, das ist in jeder Hinsicht muslimische Mustergemeinde. Das ist eine sehr offene Gemeinde. Die Moschee ist geprägt durch eine sehr offene Architektur, Glas überall, jeden Tag geöffnet, Gäste kommen können. Das Freitagsgebet findet in drei Sprachen statt, also nicht nur auf Türkisch, nicht nur auf Bosnisch, sondern auch auf Deutsch. Und das ist eben ein Modellcharakter, den der Bundespräsident hier besonders gewürdigt hat. Er hat aber auch gewürdigt, wie die Penzberger Stadtgesellschaft auf diese Gemeinde reagiert und wie sie versucht, eben diese Gemeinde zu integrieren auch.
Und wie genau lief dieser Besuch dann ab, beziehungsweise wie sind diese Aussagen dann heute gefallen?
Also der Besuch lief so ab, dass Frank-Walter Steinmeier zunächst einmal eine Moscheeführung bekommen hat. Warum Moscheeführung? Das ist eine sehr moderne Moschee, 2005 gebaut. Sie hat keine Kuppel, sie hat kein Minarett, ist also in dieser Hinsicht auch nicht klassisch. Da gab es dann auch in der Gemeinde, vor allem bei älteren Gemeindemitgliedern, ein bisschen Protest. Da hat dann der Imam zum Bundespräsidenten gesagt, daran haben sie sich aber mittlerweile gewöhnt und sind ganz glücklich, dass wir so eine Moschee haben, die ein Anziehungspunkt weit über Penzberg hinaus ist. Dann hat sich Steinmeier mit verschiedenen Gruppen der Gemeinde getroffen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und am Schluss hat er dann noch einmal mit uns Journalisten, die wir hier gewartet haben und diesen Besuch begleitet haben, kurz gesprochen und hat dann eben gesagt, dass er sich mehr solcher Gemeinden in Deutschland wünscht, wie die hier in Penzberg.
Und diese spezielle, nennen wir es mal, islamische Gemeinde in Bayern, wie ist es dazu gekommen, dass sie sich ausgerechnet dort im katholischen Bayern herausgebildet hat?
Ja, Penzberg ist eine alte Bergarbeiterstadt und ist auch eine Gastarbeiterstadt. Also hier leben sehr, sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten in dieser kleinen Stadt in Oberbayern. Das heißt, hier hat man schon eine gewisse Migrationstradition und so kam es eben dann auch mit dem Ende des Bergbaus hier. Da hat sich viel Industrie angesiedelt und die Menschen blieben hier, die Gastarbeiter blieben hier und haben hier eben diese Gemeinde gegründet. Und die trafen dann eben auf den, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Bürgerkriegsflüchtling, Idris, das ist der Imam hier der Gemeinde, der eben diesen Modellcharakter haben wollte, der eben wollte, dass so etwas wie ein Euro-Islam, auch wenn er es selber nicht so nennt, sich hier durchsetzt. Also eine Gemeinde, die offen ist, nicht nur für verschiedene Kulturen und Nationen und sich eben keiner einzelnen Nation zugehörig gefühlt, so wie das eben mit DITIB-Moscheen und anderen Moscheen in Deutschland häufig der Fall ist. Und er hat auch gesagt, Frauen müssen hier eine zentrale Rolle spielen. Es dürfen hier in dieser Gemeinde auch Frauen predigen.
Und welchen Einfluss hat diese islamische Gemeinde insgesamt auf das Image des Islam in Bayern gehabt bis heute?
Ja, also wenn wir Journalisten einen Ansprechpartner suchen, einen redegewandten, einen sprachbereiten und vor allem offenen, dialogbereiten Ansprechpartner, landen wir immer wieder bei dem Imam der Moschee von Penzberg, Benjamin Idris. Das ist insofern auch erstaunlich, weil bis vor nicht allzu langer Zeit wurde dieser Imam auch vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Interessanterweise wurde heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hierher begleitet. Man kann das als, ich weiß nicht, als eine Art symbolische Geste lesen. Ich tue es zumindest mal so, dass auch Herrmann sagt, also so einen wie dich haben wir hier eben kein zweites Mal. Und das ist dann eben auch gleich das große Aber. Es gibt nicht viele Gemeinden, ich glaube nicht in Deutschland und auch nicht in Bayern, dieses Zuschnitts. Es gibt nicht viele so offene, gesprächsbereite, dialogbereite und dann gleichzeitig auch in der Bevölkerung akzeptierte Gemeinden.
Hat man also dementsprechend auch Wünsche bzw. politische Forderungen von Seiten der Gemeinde anlässlich dieses Besuchs?
Na, ich nehme mal an, dass vor allem bei den Gesprächen zum Ausdruck kam, dass man sich diese Wertschätzung, die ja der Bundespräsident heute sozusagen von höchster Stelle der Gemeinde entgegengebracht hat, dass man sich diese Wertschätzung auch für das gesamte muslimische Leben in Deutschland wünscht, dass man eben nicht schaut, wo läuft es schlecht, wo gibt es islamische Gemeinden, die sich eher abkapseln, sondern dass man sich Gemeinden ansieht wie Penzberg, die eben einen Vorbildcharakter haben und dass man das auch würdigt und auch Gemeindegründung in diese Richtung mit unterstützt politischerseits. Wir haben in der nicht weit entfernten Landeshauptstadt über Jahre die Situation gehabt, dass eine junge Gemeinde aus vielen Immigranten, aus vielen verschiedenen Nationen, die so etwas aufziehen wollten wie hier in Penzberg, dass die über Jahre lang tatsächlich herumgewandert sind in verschiedenen Seelen, weil sie eben keinen eigenen Betsaal, keine Moschee gefunden haben. Und jetzt haben sie eine Art Provisorium gefunden und das alles ohne Unterstützung der Politik. Und da kann ich mir denken, dass da schon sehr deutliche Wünsche in Richtung Politik auch geäußert wurden.
Live für uns aus Penzberg in Oberbayern war das unser Reporter Tillmann Kleinjung über den Besuch des Bundespräsidenten heute bei der islamischen Gemeinde dort. Vielen Dank. Von einem Krieg gegen die Natur spricht Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär. Und nicht nur er fordert zum Auftakt der Klimakonferenz in Madrid ein stärkeres Engagement für den Klimaschutz weltweit. Und das ist bei weitem nicht der erste solche Appell, der sich auch an die Bundesregierung richten könnte, deren Klimapaket ja von vielen Seiten kritisiert wird. Eine Teilmaßnahme soll aber zumindest sein, den Bus- und Bahnverkehr in Deutschland zu stärken. Und eine gezielte Aktion in dieser Richtung gab es am Samstag in Hannover. Gut 24 Stunden lang konnten Bus und Bahn kostenfrei genutzt werden, um vor allem Autofahrer wortwörtlich zum Umstieg zu bewegen, dauerhaft. Dietrich Mohaupt hat für uns Eindrücke gesammelt.
U-Bahnhof Kröpke, einer der Knotenpunkte im Netz der U- und S-Bahnen in Hannover. Entsprechend voll ist es hier bereits am Vormittag. Seit ein paar Stunden läuft das Experiment kostenloser ÖPNV in der Region Hannover. Und es scheint zu funktionieren. Offenbar lassen mehr Menschen das eigene Auto stehen, weil Busse und Bahnen kostenlos fahren. Die Rechnung geht auf, und zwar ganz entspannt, freut sich der Vorstandsvorsitzende der hannoverschen Verkehrsbetriebe Östra, Volkhard Klöppner.
Ja, also Sie hören es ja im Hintergrund, also die kommen hier tatsächlich gerade im Minutentakt rein. Wir haben eine deutliche Vergrößerung unseres Angebots heute. Also wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass noch nie jemand so entspannt an einem Adventssamstag gefahren ist, weil wir die Taktung so verdichtet haben, weil wir so viel mehr Bahnen auf der Strecke haben und weil wir mit Mann und Maus unterwegs sind.
Es soll die berühmte Nagelprobe sein für ein Umdenken in Sachen Mobilität. Wie kann die Verkehrswende in Hannover tatsächlich funktionieren? Um das herauszufinden, stand das Experiment am Sonnabend unter genauer Beobachtung.
Wir haben externe Gutachter und Marktforschungsinstitute beauftragt. Kunden werden befragt, unsere Fahrer werden befragt. Wir analysieren unsere Pünktlichkeitswerte. Wir versuchen wirklich zu lernen, auf welchen Strecken hat wie was funktioniert. Und wir sind ja nicht einfach nur mehr jetzt auf der Straße, sondern wir haben ja ein Komplettangebot. Das heißt, wir haben Park and Ride ausgebaut, wir haben die Fahrradnutzung verbessert, wir haben Fahrradparkplätze neu installiert, wir haben tatsächlich Strecken für den Autoverkehr etwas schwerer gemacht, damit wir dort leichter durchkommen. Also es ist ja ein Komplettpaket.
Aus diesem Experiment werde man sicher wertvolle Erfahrungen für künftige Aktionen gewinnen, freute sich Hannovers gerade frisch gewählter grüner Oberbürgermeister Belit Onay. Wie die aussehen könnten, ob generell kostenloser ÖPNV oder zumindest deutlich niedrigere Ticketkosten, das ließ er erst einmal offen. Überhaupt wollte sich so recht kaum jemand mit Blick auf das Thema Kosten im ÖPNV wirklich festlegen. Auch nicht Regina Oelfke von der Regiobus, die sich mit zusätzlichen kostenlosen Busverbindungen aus dem hannoverschen Umland an der Aktion beteiligt hatte.
Und das muss in erster Linie der Aufgabenträger tun, sprich die Region Hannover, gemeinsam mit den Unternehmen, die im GVH verbunden sind, dort Konzepte auszuarbeiten, in denen es funktioniert, ÖPNV so anzubieten, dass er durch die Kunden angenommen wird, dass er gerne durch die Kunden angenommen wird. Das muss der Fokus sein.
Eine klare Aussage gab es aber dann doch. Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf Bürger Franz, stellte klar, dass dauerhaft kostenloser Nahverkehr nicht finanzierbar sei. Man brauche ganz einfach die Einnahmen aus dem ÖPNV, wenn man ihn zukunftsfähig ausbauen wolle. Die Mehrzahl der Fahrgäste dagegen hatte das Experiment überzeugt. Vielleicht nicht kostenlos, aber deutlich billiger müssten Bus und Bahn auf jeden Fall werden.
Ich würde es nicht schlecht finden.
An sich finde ich das erstmal ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob da auch wirklich genug Werbung dafür gemacht wurde.
Wenn ich Besuch habe aus Nordrhein-Westfalen, die staunen immer, wenn sie zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Tagesticket nehmen. Da sagen sie immer, es lohnt sich gar nicht, das Auto abzustellen, kann ich auch in die Parkgarage fahren.
Im Moment ist ja noch so, dass ein Zonenticket fast schon teurer ist als mein Parkticket in der Innenstadt. Und das ist ja schon ein großes Hindernis erstmal für viele, dass sie sagen, dann fahre ich lieber mit dem Auto, dann habe ich meinen Parkplatz, wo ich dann die Tüten abladen kann.
Es war ein Experiment. Und wie das so ist mit Experimenten, es machen vielleicht viele, aber nicht alle mit. In Hannover waren jedenfalls viele Parkhäuser in der Innenstadt bereits am Mittag voll. Dranbleiben heißt deshalb das Motto für den Üstra-Vorstandsvorsitzenden Volkhard Klöppner. Andere machen schließlich auch mit.
Ich höre, dass zum Beispiel andere Verkehrsunternehmen jetzt nachziehen. Die Bogestra, Bochum, Gelsenkirchen machen am 21.12. genau das Gleiche. Und ich höre von anderen Städten, die denken auch in so eine Richtung. Wir müssen was ändern.
Aus Hannover eine Reportage unseres Landeskorrespondenten Dietrich Mohaupt. In Thüringen ist nach der Landtagswahl dort vor gut einem Monat noch längst keine denkbare Regierungskoalition im Blick. In Brandenburg, wo es zuvor eine Wahl gab, steht seit einigen Wochen schon eine sogenannte Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Und seit gestern gibt es so eine Konstellation auch in Sachsen ganz offiziell unter Federführung der CDU, wenngleich es dort zäher zuging bei den Verhandlungen als in Brandenburg. Die Beteiligten selbst sprechen von einer Sachsen-Koalition und natürlich stellt sich dabei auch die Frage des Umgangs mit der AfD, die in Sachsen ja ihr mit Abstand bestes Ergebnis bislang erzielt hat. Bastian Brandau ist uns jetzt zugeschaltet, unser Landeskorrespondent. Herr Brandau, der Vertrag wurde mit etwas Verzögerung gestern präsentiert. Wie war die Stimmung dort bei den Beteiligten?
Ja, gestern bei dieser Vorstellung, eigentlich sollte es am Freitag schon soweit sein, jetzt wurde es Sonntag, da war durchaus sichtbar, das ist hier nicht unbedingt eine Liebesheirat, wie auch bei einer Koalition mit drei Parteien. Also ich habe das durchaus als ein bisschen angespannt erlebt, da wurden jetzt keine Witze gemacht. Hier hat man einfach über Wochen hart und intensiv verhandelt. Am besten war noch die Stimmung bei den Grünen, die eben viele ihrer Punkte im Vertrag unterbringen konnten, sich durchsetzen konnten. Michael Kretschmer, der sprach von einem ausgeglichenen Vertrag, der Ministerpräsident von seiner CDU, hatte aber Mühe auf Nachfrage Anfrage, die Dinge aufzuzählen, bei denen eben seine Partei Erfolge hätte verbuchen können. Und fand ich auch ungewöhnlich für so einen Termin, er bedauerte öffentlich, dass seine CDU nun erstmals seit 1990 das Landwirtschaftsministerium abgeben muss. Und auch SPD-Chef Martin Dulich, der Dritte im Bunde, der lobt zwar das Ergebnis, wirkte aber auch irgendwie genervt, hat die Berichterstattung kritisiert, die eben wegen dieser Verschiebung um 2 Tage von einem Fehlstart gesprochen hatte. Eine Zeitung kritisierte außerdem, dass Inhalte durchgestochen wurden. Also stimmungsmäßig war da durchaus Luft nach oben, aber vielleicht lag das einfach auch an den langen Verhandlungen und den zuletzt kurzen Nächten.
Mhm, gut, machen wir mit der Berichterstattung trotzdem jetzt weiter an der Stelle. In welche Richtung soll sich denn die Kenia-Koalition thematisch denn bewegen?
Genau, man muss da nochmal diesen Schritt zurückgehen. Kenia war hier die einzige Möglichkeit, nachdem die AfD 27,5% der Stimmen geholt hatte. Und die drei Parteien, die sehen sich eben auch so als etwas wie die Verteidiger der Demokratie, des weltoffenen und toleranten Sachsens. Das ist schon sehr grundsätzlich, wie es in diesem Koalitionsvertrag steht, 133 Seiten. Und man muss auch sagen, neben diesen grundsätzlichen Werten, für die diese drei Parteien stehen, standen sie sich auch bei vielem gar nicht so weit auseinander, wie man das hätte denken können, wenn man hier die Diskussion zwischen Grünen und CDU in den letzten Jahren verfolgt hat. Aber es gab eben einige Knackpunkte, zum Beispiel die Energie- und Klimapolitik, die CDU hier als große Verteidigerin der klimaschädlichen Braunkohleverstromung. Jetzt soll der Klimaschutz in die sächsische Verfassung, also ganz andere Töne. Man verpflichtet sich zu den Klimazielen von Paris und daraus folgen muss ein Ausbau der erneuerbaren Energien, den sich die Grünen hier auch mit Jahres- und Wattzahlen haben festschreiben lassen, in Erinnerung daran, dass die SPD eben in den vergangenen Jahren, die war ja der Juniorpartner der CDU, die SPD war oft daran gescheitert, Dinge gegen die Beharrlichkeiten einer, wie gesagt, hier seit 1990 regierende CDU durchzusetzen, etwa den Ausbau der Windenergie oder das sogenannte Bildungsticket. Das ist also so abgeräumt worden, die Energie- und Klimapolitik. Dann die Bildungspolitik, da ging es um die Gemeinschaftsschulen, die lehnt die CDU ab. Derzeit wird hier aber sowieso ein Volksantrag, der hat ausreichend Stimmen bekommen, wird ein Volksantrag zum längeren gemeinsamen Lernen im Sächsischen Landtag behandelt. Den hatten SPD und Grüne unterstützt. Jetzt soll diesen Volksantrag die gesamte Regierung unterstützen, allerdings in abgeschwächter Form mit dem Ergebnis, es soll dann mehr Gemeinschaftsschulen in Sachsen geben. Aber das ist immer eine freiwillige zusätzliche Lösung. Und dann das Polizeigesetz, dritter großer Knackpunkt, noch von Schwarz-Rot verabschiedet. Gemeinsam mit den Linken klagen die Grünen dagegen und da wartet man jetzt einfach das Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs ab. Das sind also die wichtigsten Streitpunkte, die man in den vergangenen Wochen hier abgeräumt hat.
Und lässt sich daraus erkennen, wessen Handschrift am besten sichtbar ist bei dem Vertrag?
Na, rein von der Logik, die Grünen sind neu, deren Handschrift ist also am offensichtlichsten, auch weil eben Themen wie Energie- und Verkehrswende in Sachsen jahrelang vernachlässigt wurden. Aber es gibt eine Reihe weiterer Punkte wie mehr Transparenz, niedrige Schwellen für Bürgerbeteiligung, Gleichstellung. Das sind sicher auch alles Punkte der SPD, ebenso der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, den im Prinzip alle drei Parteien wollen. Da ist man sich eben nur uneins gewesen wegen der Umsetzung. Und die SPD ist zum Beispiel sehr stolz, hat das gestern nochmal betont, auf das neue Vergabegesetz, wonach Aufträge des Landes in Zukunft an einen Mindestlohn gekoppelt sind. Und diese Gemeinschaftsschulen sind eben auch ein Erfolg der SPD. Das war eine rote Linie der Partei. Ja, und aus Sicht der CDU ist es da sicher schwer, einzelne Punkte auszumachen. Ihr Erfolg ist, dass sie eben wieder den Ministerpräsidenten stellen dürfte. Und bei einzelnen Punkten, da geht es dann eher um sowas Grundsätzliches wie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen, um die Förderung von Innovationen.
Wir haben es im Eingang erwähnt, die AfD, die im Schatten dessen sozusagen mit dem besten Ergebnis bislang sich aufgestellt hat. Ist denn aus dem Vertrag zu entnehmen, wie man mit der AfD bzw. mit AfD-Wählern umgehen möchte?
Also ich sagte schon, es steht Grundsätzliches drin, eben die Verteidigung der Demokratie, die Stärkung der Zivilgesellschaft und eine klare Kampfansage gegen Rechtsextremismus. Und wenn man ja so etwas wie Angebote an Wähler der AfD sehen will, dann kann man einige Punkte so lesen. Fangen wir an mit einem Ministerium für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das aufgemacht werden soll, bei dem eben sicher Angebote gemacht werden, auch an solche Menschen. Und generell möchten die drei Partner, so steht es in der Präambel, dass Menschen den demokratischen Prinzipien, den staatlichen Einrichtungen und ihren Prozessen vertrauen. Auch das kann man als Angebot an AfD-Wähler verstehen, wo ja eben dieses Vertrauen oft gering ausgeprägt ist. Dazu mehr Transparenz, niedrige Schwellen für Bürgerbeteiligung, alles Forderungen der AfD, wie auch die Stärkung des ländlichen Raumes, für das es sogar ein eigenes Ministerium gibt. Also wer will, kann da solche Angebote durchaus rauslesen.
Vielen Dank, live für uns unser Sachsen-Korrespondent Bastian Brandau. Und Deutschland heute geht an dieser Stelle gleich zu Ende. An diesem Montag, dem 2. Dezember, nach den Nachrichten ab 2:30 übernimmt dann Thekla Jahn mit Campus und Karriere. Ein Thema dort, politische Bildung, und zwar an Berufsschulen. Das Fach dort fristet bislang ein Schattendasein und es wird die Frage diskutiert, wie das verändert werden könnte in naher Zukunft. Unter Mikrofon verabschiedet sich bis hierhin Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.